So, herzlich willkommen, schönen guten Abend zu einem Talkformat im Rahmen der Reihe, deren, wie ich erfahren habe, Sie jetzt schon des Öfteren beigewohnt haben. Oder ich glaube, es ist Duzkultur im Haus, hatte ich mir sagen, die, den sozusagen Ihren schon des Öfteren beigewohnt hat. Ein weiteres Zusammentreffen, auch für uns wiederum aus einem anderen Zusammenhang, Arnus und Arnus, einem philosophischen Podcast, den wir beide machen. Wir sind nicht verbannt, wie wir immer wieder feststellen müssen, auch wahrscheinlich gegenüber uns selbst, sondern wir sind aber dann doch, wenn überhaupt, seelisch verwandt, ja, und das heißt dann so viel wie wir.
Und wenn man uns ist, Wahlverwandt.
Wahlverwandt, Leihburg, ja. Was auch immer, ja. Jedenfalls für uns ist das eine schöne Gelegenheit, auch mal in Karlsruhe zu sprechen. Wir haben das auch schon mal öffentlich gemacht, beispielsweise in Heidelberg, im Kunstverein. Wir haben immer wieder Themen, die ein bisschen aus der Luft gegriffen wirken, gleichzeitig aber auch Schlagwortcharakter haben und die wir so ein bisschen philosophisch durchkauen, was nicht unbedingt in irgendeinem Format Traktat, also in einem, wie soll ich sagen, Schreib- oder Traktatformat passiert, sondern eher in einem Austausch, der bei uns jetzt schon länger zurückdatiert, knapp über ein Jahrzehnt, und wo man dann merkt, dass es irgendwie eine Eigendynamik gewinnt. Ja? Und dann sind wir wieder bei den Klassiker des philosophischen Gesprächs. Darüber werden wir heute auch sprechen, ja. Aber wichtig für uns ist zunächst mal für unser Gespräch, das wir hier haben werden, ein paar Sachen zu klären in der Hinsicht, damit ihr auch visuell dran seid. Es ist ein langer Abend, ja, und wir gucken, wie lange der Abend wird, genau, ja. Und bis jetzt war es, wie ich gehört habe, auch so, dass teilweise bis 21 Uhr der Zeitrahmen ausgeschöpft wurde. Das kann passieren. Das hängt natürlich auch von euch ab und der Gesprächsdynamik. Es muss aber nicht sein. Ja? Also wir werden hier nicht für die Zeit bezahlt oder erfreuen uns an der Zeit als solcher, sondern es ist natürlich auch die Frage, wie sehr uns ein Thema beschäftigt und euch in dem Sinne. Ja? Trotzdem hätten wir so eine kleine Dramaturgie. Weil es so lange ist, sollten wir natürlich Pausen machen. Ja? Weil wir gleichzeitig das Gespräch mitschneiden, wie den Podcast, die erstmal die Frage hat, irgendjemand ein Problem damit, dass das sozusagen mitgeschnitten wird, für den zweiten Teil. Weil beim ersten Teil würde es so aussehen, ungefähr eine halbe Stunde würden wir gerne ein bisschen das Thema entwickeln, damit ein bisschen was im Raum steht und dann vielleicht auch irgendwie plausibel wird, warum man überhaupt dieses Thema quasi in dem Format sprechen kann, um danach dann sehr gerne alles breit und offen so zu diskutieren. Sollte es dennoch Fragen geben, die quasi unter den Nägeln brennen, wird sich hier auch keiner direkt zurückhalten, sondern kann sich gerne sofort einbringen in dem Hinsicht. Wäre schön, mich reinzuschreien, es muss sich irgendwie bemerkbar zu machen, aber danach ist sozusagen alles möglich, alles offen. Ja? Das heißt, wir würden so eine halbe Stunde sprechen und dann eine Pause machen. Dann können auch alle sich sozusagen verabschieden, die froh sind, dass sie früher gehen können. Aus. Aber allen anderen einfach auch die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen, was zu trinken etc. Ja, und dann schauen wir mal mit einer zweiten Pause, je nachdem, wie lang das geht und wie viel Atem wir haben, alle zusammen meinen. Okay?
Gut. Wichtig, auch noch die Frage zu beantworten, wer sind wir?
Ja.
Du bist der Ältere, ne?
Ach, der welche Bobbel geht das, ja. Ich bin auf jeden Fall der Ältere. Also mein Name ist Florian Arnold. Ich bin promovierter Philosoph, na gut, mittlerweile habilitierter Philosoph, und ich unterrichte weder in Stuttgart, weder in Karlsruhe noch in Heidelberg, sondern in Stuttgart an der Kunstakademie. Ich bin selber nebenbei auch tätig als Redakteur der Philosophischen Rundschau. Das ist so ein akademisches Fachjournal, das aber jetzt nicht klassische Papers abdruckt, sondern sich vielmehr der Aufgabe verschreibt, so eine Art Rundschau zu halten, das heißt vor allem Rezensionswesen zu betreiben und damit sich irgendwie nicht nur mit speziell philosophischer Literatur auseinandersetzt, sondern allem, was das im weitesten Sinne berührt. Das können unterschiedliche Themen sein, soziologische Schriften, ästhetische, mathematische etc. Ja, all das, was irgendwie auch eine Schnittstelle auch hat zu, ja, es gibt auch eine Philosophie der Mathematik, aber meine Kenntnisse beschränken sich da etwas. Aber das wäre eben das Gebiet, was mich auch persönlich interessiert, diese Schnittstelle natürlich. Und ich arbeite tatsächlich auch über diese Fragestellung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Besonderen Hinsicht auf Philosophie. So, ne? Also was das heißt, was das mit dem Denken anstellt, wie sozusagen die Medien mitdenken. Ja. Das zu meiner Vorstellung, so jetzt mein Kleiner hier.
Ja, ich bin der Arnold Minor. Ich bin fast habilitiert, und zwar in Heidelberg, über das Thema, weil mich interessiert, ob es sowas wie philosophische Themen gibt. Das habt ihr ja eventuell auch schon festgestellt, dass es offenbar sowas wie typische Themen gibt. Aber das reicht leider nicht, denn man kann auch über typisch philosophische Themen sehr lange sprechen, ohne eine Sekunde zu philosophieren. Also ich kann lange über das Gute und Wissen und Wahrheit reden und halt schwadronieren und nicht philosophieren. Also ich glaube, es gibt relativ harte Kriterien für Philosophie. Also nur weil man über Themen redet, die in der Philosophie auch vorkommen, heißt es noch nicht, dass man Philosophie betreibt. Und andersrum kann man natürlich auch über Dinge philosophieren, die bisher in der Philosophie nicht vorkommen, zum Beispiel, weil es sie bisher nicht gab. Also Sokrates konnte nicht über KI sprechen, sondern nur über I oder über Geistigkeit, weil ChatGPT halt noch nicht erfunden war, ne? Also die Frage ist dann, wie entsteht Philosophizität eines Gesprächs und wo kriegt die Philosophie eigentlich ihre Themen her? Das ist mein Habilitationsthema. Und ansonsten mache ich viel Public Philosophy, also öffentliche Philosophie. Anna Trein, die das Ganze initiiert hat hier, hat da auch
Sehr gut
mitgearbeitet. Genau, die leider nicht da sein kann, bei der wir uns aber natürlich bedanken. Hat da auch immer viel mitgearbeitet. Wir haben dann in Heidelberg angefangen, weil dann doch irgendwann der Eindruck entstanden ist, dass die akademische Philosophie eine gewisse Verantwortung hat, gegenüber, naja, dem entsetzlichen Diskursniveau, in der Restbevölkerung. Und auch bei uns teilweise. Also nur weil jemand Philosophie studiert hat, heißt es noch nicht, dass jemand imstande ist, ein besonders philosophisches Gespräch zu führen. Das kommt auch erschwerend hinzu. Aber da kommen die Ideen her, dass man irgendwie mit mehr Publikum und unterschiedlichem Publikum sprechen sollte. Oder vielleicht auch nicht nur sprechen, sondern andere Dinge tun. Zum Beispiel lesen lassen oder hören lassen oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich in Kontakt zu treten. Und ich glaube, da können wir einen kleinen Segway in unser Thema machen, nämlich das der Medien. Und eine Frage, die wir ja gestellt haben in einem Einführungstext war, welches Medium ist denn das Richtige für philosophische Reflexion? Da können wir vielleicht nachher zu kommen. Eigentlich würde ich gerne mit der Provokation anfangen, warum eigentlich schreiben? Also wäre es nicht wichtiger, erstmal lesen zu lernen? Irgendwie entsteht ja der Eindruck, dass die meisten Menschen gar nicht mehr lesen können. Warum jetzt noch die Zusatzbelastung des Schreibens?
Gut, da müsste man ja jetzt erstmal einhaken und sich fragen, gibt es das Lesen?
Mhm.
Gibt es das Schreiben? Ich glaube, eine der Probleme unserer Gegenwart besteht unter anderem darin, dass wir in dem Sinne einen viel zu pauschalen Begriff davon haben, was diese Medienpraktiken bedeuten, was sie uns abverlangen und welche Erwartungen sie schüren, wechselseitig. Ja? Also wenn denn jetzt beispielsweise mit Blick auf die öffentlichen Diskussionen, die wir führen und alle unter dem Schlagwort irgendwie der sozialen Medien ja auch von den sozialen Medien präsentiert bekommen, dann könnte es so scheinen, als ob wir eigentlich eine sehr literale Gesellschaft wären, weil wir uns fortwährend irgendwie einander mitteilen. Und trotzdem sind die skeptischen Blicke, die ich hier sehe, nicht ganz unberechtigt, in dem Sinne, dass die Art und Weise, wie geschrieben wird, auch starke Züge aufweist, die natürlich oralen Charakter haben, also sprechendes Schreiben, könnte man sagen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt nur ein seltsamer Einschlag? Ist das ein bestimmter Jargon? Oder verbirgt sich dahinter halt eine bestimmte Medienkonstellation? Wahrscheinlich, ja. Und was macht sie mit uns in der Art, wie wir diese Formate bedienen? Ja? Bedienen auch in dem Sinne, dass wir Erwartungen erfüllen, die wir wechselseitig hegen. Und wenn wir dann über das heute von dem Titel her, ja, sprechen über Schreiben, ja, und dann irgendwie diese etwas verkopfte Klammersetzung mit über und schreiben, ist es natürlich auch eine Frage, wie sich diese verschiedenen Medien durchdringen und wie dieses Wechselseitige sich beeinflussen, sich auch blockieren, sich verändern, tatsächlich auch die Art und Weise, wie wir denken, verschiebt. Befruchtet manchmal, manchmal blockiert, jedenfalls in ein bestimmtes Setting einsortiert, in dem erst Gedanken sich entwickeln können. Denn diese Gedanken kommen nicht immer aus dem Nichts, sind nicht reine Zufälle, sie sind Einfälle und sie kommen von her irgendwo her. Sie haben sozusagen eine Herkunft und unter anderem ist diese Herkunft wenn man auf die Geschichte der Philosophie schaut, eine, die stark gekoppelt ist mit einem bestimmten Mediengebrauch, und zwar eben dem Mediengebrauch auch der Schrift. Wir hatten es im Vorfeld gerade eben schon kurz angesprochen. Es ist nicht irgendeine Schrift, es ist eine bestimmte Art und Weise, sich zu artikulieren im Schreiben. Ja? Es ist eine neue Form von Logik. Es ist der Logos im Griechischen, der auch wiederum medientheoretische, medienhistorische Voraussetzungen hat, die einhergehen mit der Erfindung eines bestimmten Vokabulars, das seinerseits zurückgeht auf ein bestimmtes Alphabet, eine bestimmte Ausdrucksweise. Es ist ein bestimmtes Schriftsystem, das dem zugrunde liegt. Es ist nicht einfach eine Silbenschrift, es ist kein fiktogrammatisches Schreiben, sondern es ist ein phonografisches Schreiben, das jetzt nicht ein 1:1 phonografisches Schreiben ist, im Sinne einer Launschrift, ne? Aber das dem sehr nahe kommt, weil es zum ersten Mal im griechischen Vokalalphabet dazu kommt, dass auch Vokale notiert werden. Und damit geht einiges einher, das als eine kurze Rahmung, etwa auch, dass der griechische Logos nicht nur für das, was wir unterschreiben, verstehen in Gebrauch ist, sondern gleichzeitig auch griechische Buchstaben als Zahlen fungieren. Ja, also wir haben ja römische oder arabische Zahlen. Und die Griechen sind sozusagen dann und gleichzeitig Noten. Ja, es gibt so eine Art Dreifaltigkeit dieses Vokalalphabets. In dem Sinne auch, dass erstaunlicherweise die ersten, sagen wir mal, veritablen Schriftzeugnisse, die jetzt nicht über die kleinsten Notizen hinausgehen, aber auch selbst da Dichtungen sind. Homer, die uns überliefert sind und die in diesem Sinne auch dokumentieren, wie stark gewissermaßen dieses Schreiben gekoppelt ist an eine bestimmte Art und Weise, aufzuführen, auch in gewissem Sinne könnte man sagen, Sprache zu singen, ja, und zugleich mit ihr irgendwie zu rechnen. Da könnte man jetzt noch weitergehen zu Pythagoras und festzustellen, dass gerade diese Idee des Logos bisschen in die Weltenharmonie hineinreicht, ja. Aber alles muss man jetzt nicht in aller Breite entfalten. Wichtig ist, dass wenn wir über das Schreiben sprechen, wir im Griechischen beim Logos sind, und dieser Logos ein interessantes Verhältnis von Schriftlichkeit und Stimmlichkeit mit sich bringt. Ne? Weil es eben im besonderen Verhältnis zu dieser Stimme steht.
Wobei man da eben dazu sagen muss, und dazu hast du ja gearbeitet, dass Schrift nicht unbedingt mit dem stillen Lesen assoziiert war, sondern dass eben eine jüngere Technik ist. Also da gab es einen Wandel, zu dem du gleich noch mehr sagen kannst. Aber das für uns selbstverständliche stille Lesen war nicht immer selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den man mal zunächst machen muss. Also, denn wir haben uns angewöhnt, still zu lesen und zugleich, wie du sagst, haben wir eine Schriftlichkeit entwickelt, zum Beispiel in den sozialen Medien, die fast so impulsiv ist wie ein direktes Gespräch. Also man hat einen komischen Umschlag gerade, denn wenn man Social-Media-Posts verfasst, ist es meistens ja nicht so, wir haben es auf dem Weg hierher, dass man länger darüber brütet. Dann ist es nicht wie ein Brief, den man mal liegen lässt oder vielleicht mal eine andere Formulierung wählt oder so, sondern es ist wie in einem Streitgespräch. Ne? Also bis in die Schriftbild rein, wenn man Kapitelchen oder nur Großschreibung nutzt, als würde man schreien. Und das heißt, dass das stille Lesen und das stille Schreiben wird sozusagen revermündlicht, reoralisiert. Also als würde man sozusagen stumm schreien.
Genau, das ist interessante sozusagen Umstülpung dieses Verhältnisses, weil man muss sich das so vorstellen. Das Lesen des Vokalalphabets ist in diesem Sinne außergewöhnlich, dass es in meinem Verstehen quasi eine Retrospektivität erstellt. Das will sagen, ich liebe Kinder teilweise das Lesen noch erlernen, funktioniert es so, dass man es selber hinspricht und im Nachhinein erst verstanden hat, was man gesagt hat. Ja? Ihr alle kennt wahrscheinlich auch die Witz, wer das hier liest, ist doof. Ja? Wer leise lesen kann und das Lesen mächtig ist, lässt sich davon nicht irritieren, er spricht es auch gar nicht aus. Aber wenn ich sozusagen alles verstehen, dass leise Lesen ihm noch nicht erfunden ist, und da sind wir eigentlich erst so im 4. Jahrhundert vor Christus, wo diese Praktik aufkommt, ne? Ist jeder, der liest, dazu genötigt, laut zu sprechen. Also sozusagen ein Gespräch zu eröffnen. Mit der Schrift und in gewissem Sinne auch mit sich selbst. Ja? Und dieses Verhalten ist eins in interessanten Rückkopplungen, weil man damit noch eine Menge Schabernack treiben kann. Also nicht nur in der Hinsicht, sondern auch mit Blick auch auf die Aufführbarkeit dieser Stimme. Ja, es ist sozusagen eine sehr orale, sehr klingende Kultur. Also dass Stimme und Schrift sehr eng ineinander gekoppelt sind. Und damit ist sozusagen jede Schwäche auch gleichzeitig eine Adressierung, ne, die zugleich auch die mit der Stimme eine Emotionalität, ein Timbre, einen gewissen Stil, auch ein Temperament mitträgt und damit eine viel menschlichere Öffnung ist. Zumindest reagieren wir darauf nicht einfach nur mit dem scannenden Blick, sondern wir reagieren darauf quasi mit der ganzen Akustik inklusive des Raums etc. Ne? Also vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, wie man etwa davon reden kann, dass das Denken, wie Platon dann sagt, sozusagen ein Gespräch der Seele mit sich selbst sei. Ne? Weil man da immer noch sagen kann, dass jedes Lesen immer auch noch eine Form von Gesprächscharakter hat. Nicht? Also, und der Dialog öffnet sich gewissermaßen nur. Oder umgekehrt ist das Denken eine Form von Monolog, in dem ich mit mir spreche. Auf einem gewissen Punkt halt still. Und das Interessante jetzt bei den sozialen Medien ist, da wo wir gewissermaßen diese vermeintlich unmittelbare Austauschsituation haben im instantanen Posten, scheinen wir ja gewisse Züge des mündlichen Dialogs aufzunehmen. Ja? Aber wie du gerade eben sagst, ist sozusagen ein stummes Schreien. Ja? In dem Sinne, dass wir dann gerade nicht der anderen Person gegenüberstehen. Ja? Also man muss sich auch klar machen, natürlich ist der Dialog halt auch von dem geteilten Raum abhängig und der geteilten Zeit, in der wir uns befinden. Und so könnte eine der Züge sein für diese seltsame Polemik, die in sozialen Medien herrscht, könnte es diesen Zug haben, dass wir uns wechselseitig suggerieren, wir seien eigentlich eine Auseinandersetzung, aber wir sind natürlich in dem Sinne nur telepräsent, wenn überhaupt, oder sogar absent. Und so haben wir einerseits diese Impulse in der Instantanität der vermeintlichen virtuellen Synchronizität, aber damit nehmen wir hier sozusagen nicht das Gebaren der Schrift an. Wie eben schon gesagt, wir schreiben etwas, wir lassen es liegen, wir denken darüber nach, wir schicken es dann sozusagen raus und dann braucht es seine Zeit. Ja? Sondern wir schießen es direkt raus, auf der einen Seite. Das ist eben sozusagen die Synchronizität, die eigentlich vom mündlichen Gespräch herrührt. Aber der Duktus ist sozusagen einer, der in dieser Schriftlichkeit reflektierterer wäre, aber es gerade nicht ist. Dadurch, dass er sich ausdrückt.
Und was noch dazu kommt?
Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht die inneren Hemmungen, wie in einem direkten Dialog, in der Präsenz, sozusagen jemandem in die Augen schauen oder so, so einem, also natürlich gibt es das, aber wir wissen, was das ist. Das sind sozusagen Eskalationssituationen menschlicher Kommunikation, die aber hier sozusagen auf Standard gestellt werden in den sozialen Medien. Das ist sozusagen eine schwierige Dynamik. Ich kann dir im Übrigen gar nichts abgewinnen, aber vielleicht gibt es noch positive Punkte dabei.
Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich der. Das ist genau der Punkt, auf den ich abheben wollte. Denn was ja fehlt, indem wir sozusagen die leibhaftige Anwesenheit nicht haben, mit Husserl gesprochen, also die ganzen. Also alles, was damit zusammenhängt, in einem Raum zu sein, also dass wir sehen, wie sich jemand bewegt, dass wir Mimik sehen, dass wir einen Ton hören, dass wir ja eine Gestik mitkriegen, vielleicht auch in der Haltung merken, will mir da jemand eigentlich was Böses oder nicht, dass diese Mischung aus naja, quasi Sprachlichkeit und Schriftlichkeit halt erlaubt, auch in allem noch einen Ton zu finden, der aufgrund der Schriftlichkeit in gewissem Sinne nicht da ist, der aber schnell reingelesen werden kann. Also dadurch, dass ich nicht sehe, ob jemand was sozusagen mich anguckt, mir zugewandt ist oder nicht, ist mein Raum offen für alle möglichen Interpretationen. Ich kann Ton unterstellen, denn ich lese, also oder wir lesen alle, Mitteilungen ja in einem bestimmten Ton. Es ist ja selten so, dass wir gerade so bei so kurzen Sachen, die auch als direkter Ausdruck einer Position oder einer Emotion irgendwie vorgetragen werden, lesen wir ja mit Ton. Also ein Mathebuch lesen wir nicht mit Ton, aber Social-Media-Beiträge beispielsweise oder auch persönliche Nachrichten lesen wir meistens mit einem bestimmten Ton, der gar nicht da ist, der aber andererseits doch da ist, weil es doch eine Form von eben persönlicher Mitteilung ist. Und das macht solche Gespräche oft, glaube ich, auch so unerklecklich, weil man so vor sich hin eskalieren kann in seinem eigenen Deutungsraum. Und dann nimmt man mal das Schlimmste an, reagiert darauf entsprechend, auch ohne Hemmung, ohne Distanz, was dann auf der anderen Seite natürlich dasselbe erlaubt, was dann wiederum, also sozusagen die Eskalationsspiralen sind ganz andere als im realen Raum. Was übrigens, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass in einem realen Raum immer noch die Gefahr der tatsächlichen Eskalation da ist. Also wenn ich mit jemandem in einem Raum bin und ich würde mich Das ist eine alte Überlegung, aber eine, die man, glaube ich, hier auch nochmal aufrufen kann. Würde ich mich in einem realen Raum so aufführen, wie manche Menschen auf Social Media, würde ich mir oft eine fangen. Und so sollen die Gefahr der körperlichen Eskalation oder der Gewaltanwendung oder dass man direkt sieht, welchen Schaden man anrichtet, dass man merkt, oh, da habe ich mich jetzt echt vergriffen, weil da jemand anfängt zu weinen und das Gesicht verzieht. Also diese Art der Rückmeldung fehlt halt völlig. Aber was eben auch fehlt, ist die Mittelbarkeit der tatsächlichen schriftlichen Mitteilung.
Ja, und das ist halt der Charakter, der vielleicht auch hinzukommt und der notwendig ist, um tatsächlich zu so etwas vorzustoßen, die Sachlichkeit in der Auseinandersetzung. Ich meine, das ist ja schnell gesagt, ja, die Gespräche müssten eigentlich sachlich sein, die sind so persönlich aufgeladen. Was ist damit gemeint? Was kann da überhaupt gemeint sein, ja? Nun lässt sich quasi eine Gesprächskultur entwickeln, die durchaus sachlich miteinander kommuniziert, ja? Aber es ist oft nicht verwunderlich, dass das in, wie man dann sagt, in bestimmten Kreisen vielleicht Usus ist oder so. Aber eigentlich drückt sich darin aus, dass hier auch massiv schriftgestützt ist. Also wenn jemand etwa druckreif spricht, was man ja gemeinhin als ein Kompliment wahrnehmen würde, ja, drückt sich damit aber gleichzeitig aus, dass schon bestimmte Geflogenheiten, bestimmter Mediengebrauch eingegangen ist, etwa in die Formulierung von Sätzen. Ja? Das heißt, die eigentliche Oralität des Sprechens ist da schon zurückgenommen. Also, da gibt es natürlich auch Studien zu und auch Forschung. Also beispielsweise Walter F. Ung hat darüber, also der spricht von der Secondary Orality. Ja? Also, dass selbst unsere jetzige Oralität, wie wir sie praktizieren, unsere Mündlichkeit schon längst sozusagen unterfüttert ist und durchzogen von dem Erlernen des Alphabets, der Schriftlichkeit. Also das, was mit uns anstellt. Ja?
Klammer auf, was natürlich auch für die Entwicklung in der sozusagen aktuellen Telekommunikation gilt. Also wenn man jetzt LOL sagt, was ich nie tun würde, aber was ja durchaus getan wird, dann ist das ja auch schon wieder ein Effekt von Schriftlichkeit. Weil LOL heißt Laughing Out Loud, das ist eine Abkürzung und ich kürze eigentlich nicht ab, wenn ich mündlich spreche.
Vor allem lachst du in diesem Moment auch gar nicht. Also sehr interessant, also es ist ja schon ein interessanter Verwaltungszusammenhang, der sich selber quasi, der funktioniert nur in der Referenzebene, die gerade gar nicht der Akt ist, den sie bezeichnet. Ja? Bisschen kompliziert, aber es ist klar, es ist performativ quasi ein Verweis auf was Abwesendes. Ja? Und vollzieht dabei eigentlich sozusagen einen sehr verwinkelten Gedanken, ist aber als solche schon eigentlich schon wieder nur so ein Signum und funktioniert eher, würde ich fast sagen, wie ein Emoji oder ja, ein Schriftbild. Ja? Dass wir als solches zu lesen gelernt haben. Ne? Das wäre jetzt auch nochmal ein eigenes Thema, wie Emojis, Emoticons und so weiter da reinspielen, können wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Ja? Aber genau diese Phänomene sind greifbar in den sozialen Medien oder nennen wir sie einfach asoziale Medien. Ja? Und auf der anderen Seite können wir sehen, dass das, was an Sachlichkeit eingefordert ist, vielleicht gar auch deswegen keinen guten Ruf genießt, weil das mediale Format es auch in diesem Sinne nicht unbedingt hergibt. Wenn die eigentliche Sprechhaltung sich nicht mehr ermahnt dazu sieht, die Gepflogenheit zu erfüllen. Ja, aber wie kommt es überhaupt zu diesen Gepflogenheiten des Schriftlichen? Ja, was ist das denn für eine Sachlichkeit, ja, die da sozusagen durch einen Schriftverkehr etabliert wird? Ja, und ist es nicht eigentlich auch, wenn man jetzt an Platons Dialoge denkt, ja, ist das nicht eigentlich auch schon wieder ein Paradox, weil es ja doch wie Dialoge sind, nicht? Also die lebendigsten Formen des Philosophierens in der Frühphase sind dialogische Formate, die aber als Schriften nur auf uns gekommen sind. Ja? Darüber können wir gleich auch noch reden. Aber das Entscheidende wäre, sich klarzumachen, dass das, was wir gemeinhin unter Sachlichkeit verstehen, sehr stark von bestimmten Schriftgebrauch herrührt und einer Schrifterziehung, die durch den Medienwandel, ja, und sozusagen der gewissen Postliteralität, wie man ja auch sagen könnte, seit nunmehr ja jetzt nicht erst 20 Jahren, sondern seit 75 Jahren, ja, wo sozusagen langsam aber sicher also elektronische Kommunikationsformen, auch dazu zählt auch schon also natürlich das Telegramm, aber auch natürlich der Rundfunk, das Radio in den 20ern des 20. Jahrhunderts, dass damit wieder eine andere Form von öffentlichem Denken entsteht. Ne? Und diese Art und Weise der Öffentlichkeit, auch das Thema, das damit en gros zusammenhängt, ja, wie sich überhaupt sozusagen die Debatten, wohin sie sich überhaupt öffnen, woher sie sich öffnen, haben halt ihre Medien. Das ist schon durchaus abhängig davon, wo die verhandelt werden. Ja. Und interessant ist nun, weil du gerade von diesem, darauf wollte ich noch gerade eingehen, weil du von diesem Interpretationshorizont gesprochen hast. Nicht? Also wenn man jetzt so klassisch verfahren würde nach dem Principle of Authority, ja, warum sollte man überhaupt, also das ist ja jetzt ein Prinzip, wonach man Texte wohlwollend auslegt. Ja. Warum? Man kann sie natürlich auch polemisch auslegen, ja. Und aber was treibt einen dazu, sie überhaupt wohlwollend auszulegen? Ja? Was habe ich davon gewissermaßen, wenn ich einen Text lese, ihn möglichst stark zu machen? Ja? Also in der, das wäre jetzt die Grundüberlegung. Ich meine, was würde man sagen? Es ist anregender, man hat nichts davon, auf Texte verbal einzuschlagen, weil sie ohnehin nicht antworten können.
Ja, man verliert jeden Übungseffekt, man verliert jeden kritischen Effekt. Also sagen, je schwächer ich den Text mache, desto weniger kann ich dran lernen, desto weniger kann ich mich abarbeiten. Das ist so, wie wenn ich jedes Gewicht von den Hanteln nehme.
Ja, genau. Und der Punkt wäre, man könnte auch sagen, wenn man dann in gewissem Sinne diesen Text in sich selber mundtot macht und ihn nur Dinge sagen lässt, ne, die man sowieso schon weiß. Ja? Oder die, die einen nicht anfechten in seiner eigenen Haltung, in seinen eigenen Überlegungen.
Genau, logisch nennt man das dann Strohmangel.
Ja.
Übrigens Ausdruck der Luther geprägt. Lustigerweise.
Und interessanterweise neigen gerade jetzt soziale Medien genau zum Gegenteil. Also die Auslebung tendiert sehr oft dazu, tendiert jetzt nicht ausschließlich in jedem Fall, ja, diese Haltung beiseite zu legen und zu sagen, ja, ist gar nicht notwendig. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir wissen, wenn wir einen Text haben, also einen toten Text, dann können wir gar nicht anders, wenn wir mit ihm umgehen wollen, als gewissermaßen auch seine Rolle spielen. Ne? Da, wo wir aber glauben, dass wir eigentlich in einem unmittelbaren Austausch mit einer anderen Person am anderen Ende der Welt stehen, indem wir jetzt kurzerhand unsere Gefühle offenbaren und wir uns ganz offen austauschen, ohne Vorbehalte, bla bla bla, ne? Da sitzen wir wahrscheinlich der Illusion gerade auf, dass das gar nicht mehr nötig sei. Und dass das ja gar keine Texte, sondern irgendwie orale Mitteilungen, die zufälligerweise jetzt nur schriftlich erfolgen. Ja? Aber wie gesagt, das ist ein Gap. Ja? Zu sprechen und zu schreiben ist was anderes. Die Schrift ist nicht einfach nur ein Abbild der Stimme. Die Stimme ist nicht nur einfach eine Ergänzung der Schrift, sondern es sind zwei Medien, in die unterschiedliche Praktiken mit sich bringen und die auch ein unterschiedliches Denken induzieren. Einen unterschiedlichen Umgang auch mit uns untereinander und teilweise auch mit sich selber. Ja? Also wenn ich zu sehr und zu oft mit mir lang laut spreche, dann habe ich neue Freunde gefunden in mir. Ah, ich weiß nicht, wer die, mit wem die sich sonst noch so anfreunden werden. Aber genau. Und ich meine, da scheint doch irgendwie das Problem zu sein. Und da sind wir eigentlich schon tief in der Frage der Philosophie, wenn wir jetzt etwa über die Schriftkritik oder sowas denken.
Ja, ich glaube, dass die Form der Selbstbegegnung eine ganz andere ist bei diesen unterschiedlichen Textformen. Also sozusagen so ein richtiger Text, wenn man ihn schreibt, denn über das Schreiben wollen wir auch noch sprechen. Wenn man ihn schreibt, ermöglicht eine ganz komische Form der Selbstbegegnung. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, einen längeren, ob wissenschaftlichen vielleicht Text zu schreiben oder auf jeden Fall einen ernsthafteren Text.
Sachlicher.
Sachlicher, genau, ja, ja. Einen sachlicheren Text. Wird vielleicht das Erlebnis gemacht haben, dass man sich ja selber dabei irgendwie gegenübertritt. Also eigentlich sind es ja die eigenen Gedanken, die hat man im Kopf und dann so, da sind die irgendwie gut geordnet und hören sich wahrscheinlich auch ganz gut an irgendwie. Und dann bringt man sie aufs Papier und dann passiert irgendwas. Dann gewinnen die nämlich eine komische eigene Gestalt und treten einem dann, das sind immer noch die eigenen Gedanken, aber die treten einem irgendwie entgegen. Und da muss man sich damit auseinandersetzen und fängt irgendwie an, mit denen zu ringen oder versucht die irgendwie in die Form zu bringen, von der man dachte, eigentlich war es doch ganz stimmig in meinem Kopf. Und dann stehen sie auf einmal da und aber eigentlich, und dann müsste ich aber eigentlich auch noch das erklären. Und dann müsste ich eigentlich müsste ich auch das erläutern, damit das dann seinen Sinn hat und so weiter. Und das heißt, durch diese Objektivierung passiert irgendwas. Man fängt an, sich mit seinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Das heißt, dass es solche Texte zu schreiben, ist eine ganz merkwürdige Form der Selbstentfremdung und Selbstbegegnung. Und das ist was anderes, als einen Tweet abzusetzen.
Ja, seine Meinung kundgeben. Ja? Also man könnte fast sagen, Wissen und Meinung unterscheidet sich darin, dass sozusagen Wissen sich entwickelt, sich selber durchargumentieren muss und dabei vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben muss, auf sich selber zurückzukommen. Damit ich einen konsistenten Gedanken entwickeln kann, muss ich halt auch sehen, muss mich gerade erinnern können, wo der angefangen hat, ja. Was ich an Voraussetzungen zugrunde lege, welche Schlüsse ich daraus ziehe, etc. All das wird natürlich erst möglich durch die Verschriftlichung des Denkens. Ja? Wohingegen, das ist auch belegt, also ethnografisch, aber auch psychologisch, ich in oralen Kulturen, das so eine Sache mit der Erinnerung ist. Ja, und manchmal könnte man denken, wenn man Donald Trump sieht, dass das so sei, entweder sein Skill oder sein Problem ist, ja. Er behauptet dann immer, er könne sich nicht erinnern. Mittlerweile glaube ich das auch fast, ja. Das aber aus anderen Gründen. Und an der Stelle wird aber deutlich, dass aber hier in darin eine Form von Strategie an den Tag tritt. Und diese Strategie ist ja, was interessiert mich sozusagen der Quatsch von gestern? Und dahinter steht, du kannst sagen, ja gut, ja, aber dahinter steht halt mehr als einfach nur ein bestimmtes Gesprächsgebaren oder Kommunikationsgebaren, sondern ein komplettes Konzept etwa auch von personaler Identität. Also, wer von uns, wir schreiben ja alle eifrig Tagebuch, ja? Oder haben eine Timeline. Nein, aber ich meine, der Punkt dahinter, der ist, man erschreibt sich auch selbst in diesem interessanten Wechselverhältnis von Selbstentfremdung, wie man sagen könnte, im Schreiben. Das heißt, seit Hegel Bildung, ne, dieser Prozess der Selbstentfremdung zu sich selber, ja, also Bildung ist nicht, dass man sich irgendwo was draufschreibt, dass man sich irgendwie selber verwirklicht, sondern man muss erstmal rauskriegen, was dieses Selbst ist, was sich da verwirklichen soll. Und es ist eher umgekehrt so, dass sich irgendwas zeigt, etwa im Schreiben, und wir im Nachhinein anfangen, uns damit zu identifizieren oder auch nicht. Ja, das, was wir als Texte kommunizieren, auch mit uns selber, sind ja zumeist schon Resultate einer Auseinandersetzung, wo wir, wenn wir ehrlich sind, halt auch vieles umgeschrieben und weggestrichen haben und wir für blöd erachtet haben oder mit dem wir uns nicht identifizieren können oder und so weiter und so fort. Und all das ist, wenn man so will, eine viel kuratiertere, umsorgtere Identität, die wir auch dann mit einem anderen Bewusstsein von Öffentlichkeit, und zwar die, die wir sozusagen auch vor unserem eigenen Forum zuerst mal behauptet haben, in die Welt tragen, als sozusagen dieses instantane Absetzen von irgendwelchen Meinungen, die mir gerade durch den Kopf schießen.
Ja, was ja auch davon.
Ja, da war nur, weil interessant ist, ich glaube, wenn man jetzt bei diesem konkreten Beispiel bleiben, Donald Trump würde gar nicht für sich in Anspruch nehmen, eine bestimmte Identität zu haben. Klar, er ist Donald Trump, er hat diese Rolle. Er ist aber vielleicht einfach nur die verschiedenen Rollen. Ja, gut, er hält sich wahrscheinlich für einen Dealmaker. Ja, aber was heißt das schon? Außer, dass man irgendwie es schafft, situativ gut zu agieren. Das heißt, ihr könnt in diesem Sinne fast pragmatisches Verhältnis zu seiner eigenen Identität. Aber auch wenn man das jetzt loskoppelt von dieser Personage, ja, könnte man doch sagen, dass dieses Kommunizieren, dieses Preisgeben sozusagen von situativen Kommentaren, ja noch nicht das Kommunizieren von Gedanken ist, sondern auch wenn es mehr als Affekte sein sollten, ja eigentlich nur Meinungen sind, die einen gerade durchschießen. Ja? Und die man dann erst in diesem Akt, wenn überhaupt, noch irgendwie sich aneignet. Nein.
Genau, und was daran so irritierend ist oder für manche von uns so irritierend ist, ist, dass der Bezug auf zum Beispiel Widersprüche einer ist, der so ins Leere geht. Also in dem Augenblick, in dem man einen ausgearbeiteten Text hat oder eben eine ausgearbeitete Persönlichkeit, was in dem Fall egal ist, das eine oder das andere, in dem Augenblick kann man sagen, Moment, da steht aber hier steht das und da steht aber das Gegenteil davon. Und für einen ausgearbeiteten Text ist es genauso ein Problem wie für eine ausgearbeitete Person, die in Anspruch nimmt, ein Ganzes zu sein. Wenn ich sage, ich will das und dann mache ich das Gegenteil davon, oder ich sage erst das eine und dann sage ich das Gegenteil davon, dann ist das für mich ein Problem, weil dadurch meine Identität bedroht ist. Meine übergreifende, meine sozusagen gebaute, gewollte, gepflegte Identität wird durch Widersprüche irgendwie bedroht, weil ich dann nicht weiß, woran bin ich eigentlich? Und das beim Text ja auch so. Also für wissenschaftliche Texte sind Widersprüche Probleme. In dem Augenblick, in dem man aber diese Unmittelbarkeit hat, bringt das halt auf nichts mehr. Und dann sagt man, ja, okay, dann, ja, ist da halt ein Widerspruch. So what? Und das ist, bedeutet also auch, die Kriterien im Umgang damit sind völlig andere. Was bedeutet, man läuft da immer so ein bisschen ins Leere. Man denkt, aber du hast doch das gesagt und jetzt sagst du das. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.
Ja, da kommt noch, also dazu zwei Sachen. Erstens, man kann natürlich auch seine Identität gerade dadurch stiften, dass man sie verleugnet. Ne? Also man kann genau darin auch eine Herausforderung sehen, dann könnte man ein postmodernes Konzept von Identität sehen, der Autor ist tot, bla bla bla. Also man könnte da gerade eben auch das Schreiben, das Sprechen als ein Feld irgendwie der Differenzen begreifen, indem wir uns erkunden und uns immer mehr sozusagen zerstreuen und diesem, ja,
Ich will das auch gar nicht jetzt runterreden. Ich möchte nur...
Zu anderen Werken und Literatur.
Ich kann nur anmerken, also beispielsweise der ganze Stil von Nietzsche oder so profitiert ja insbesondere auch dadurch, dass er, wie er auch sagt, es ihm egal ist auch, was er vorher gesagt hat und es vielmehr auch Ausdruck ist davon, dass wir eben auch,
wenn wir so wollen, Medien sind, durch die er Dinge hindurchgeht. Denn darüber müssen wir auch noch sprechen. Wer spricht da überhaupt, wenn wir sprechen? Was heißt es, dass einem Gedanken durch den Kopf geht? Ja?
Inwiefern sind wir Medium, inwiefern sind wir wirklich Autor unserer Gedanken etc. Ja, all das spielt rein und all das sind sozusagen Faktoren, Parameter, die jedes Mal neu verhandelt werden, neu formatiert werden, gehen nach den Medienformaten, in denen wir uns bewegen. Die einen quasi befördern das andere mehr, blockieren das und so weiter und schaffen dadurch eine gewisse Gesprächsatmosphäre. Ja? Und was diesen Widerspruch anbelangt, an diesem Punkt ist, wenn wir jetzt etwa an das Durchdiskutieren in sozialen Medien von irgendwelchen Sachfragen denken, dann ist durch die, also Widerspruch mal wörtlich genommen, wäre ja sozusagen, jemand fällt einem ins Wort. Ja? Oder ist imstande, tatsächlich Widerspruch zu erheben. Was wir hier machen, ist, wir setzen halt Gedankengänge, Zeilen aneinander, die aber nicht kompakt auf, also in diesem Sinne in sich gerundet, auf die ganze Argumentation eingehend reagieren und die dann als solche wahrgenommen werden, sondern wir reagieren situativ auf bestimmte Punkte in der Diskussion, dann verschiebt sie sich wieder, dann sind wir wieder am ganz anderen Punkt und so weiter. Nicht das ewige, lästige Kommentarspur, Wesen irgendwie von sozialen Medien, wo sich immer wieder alle auf neue darüber wundern, warum man in Listen nicht durchargumentieren kann, ja. Können wir, wenn alles nur aus Propositionen bestehen würden, dann würden wir einfach Pro- und Kontralisten erstellen und würden das Kommunikation nennen, ja. Das machen vielleicht Algorithmen, aber Menschen offensichtlich nicht in dem Maße, dass sie sagen würden, ah ja, das halte ich doch mal für ein gutes Gespräch, ja. Danke für die Tabelle. Sondern da ist eben mehr im Schwung. Aber genau diese Dynamik lässt sich gerade nicht abbilden. In dem sozialen Medien sozusagen dieser Semi-Schriftlichkeit, Semi-Mündlichkeit. Dafür ist sie sozusagen nicht gemacht. Ob da jetzt sozusagen Videotweets oder Reels es besser machen, ist dann nochmal eine andere Frage, ja. Aber das müsste man halt eben an dieser Stelle festhalten, dass die Konsistenz des Gedankens in seinem sozusagen Durchdenken Strecke macht, die sich entlang einer Spur abarbeitet, die sozusagen sich schriftlich fixiert, sich damit auch drauf verpflichtet. Und vor diesem Hintergrund noch einmal Nietzsche, ja, auch wenn er einerseits sagen würde, das ist gerade der Reiz des Schreibens, sich in dem gerade zu entfremden, dass wir uns selber auf eine andere Art und Weise begegnen, sagt er doch auch an einer anderen Stelle, der Mensch ist dasjenige Tier, das versprechen kann. Wenn wir uns nicht wechselseitig etwas versprechen können, also wenn wir uns sozusagen nicht projizieren könnten auf die Zukunft, was wir tun werden oder wollen, ja, was tatsächlich eine besondere Eigenart menschlichen Verhaltens ist, ja, wenn es nicht einfach ein Instinktprogramm ist, das durchläuft, ja, sondern wenn wir wirklich sagen, ich werde da sein oder ich werde das tun und so weiter, dann verlieren wir auch eine Form von Verlässlichkeit gegenüber anderen. Ja, und plötzlich löst sich all das auf, was eben als Institutionalisierung in der menschlichen Gesellschaft notwendig ist. Also mal abgesehen vom Geld, diese einzelnen sozusagen existierenden Abstraktionen, wie Marx das mal schön genannt hat, sondern auch eben all die ganzen Zusammenhänge, Gerichtsbarkeit, überhaupt politische Verständnis. Na gut, die sind eh immer wackelig. Aber Sie verstehen oder ihr versteht, was ich meine an diesem Punkt. Ne? Diese Zukunftsgerichtetheit hängt an diesem Versprechen können und das heißt auch mit sich selber rechnen können. Denkt man, ja gut. Naja, wenn tatsächlich unsere Identität nicht einfach geschenkt ist, wenn wir sozusagen Formate brauchen, die uns erlauben, uns mit uns selbst erst zu identifizieren als ein Akt, dann ist dieses sozusagen sich selber versprechen können, sich selber treu bleiben, ein tatsächliches Resultat, ein Akt und nicht einfach eine Gegebenheit. Ja, wir müssen uns auch in diesem Sinne dazu bringen können, uns als uns wiederzuerkennen im Schreiben, im Sprechen etc. Und das, damit wären wir jetzt bei dem Thema, wer spricht eigentlich, hat seinen Grund darin, dass wenn man sich selber befragt, ja, ach, was ist das eigentlich, ein Gedanke zu haben? Was ist das eigentlich, zu sitzen und zu sprechen? Was mache ich da? Ich meine, ich entscheide mich in keiner Sekunde dafür oder nur wenn in ganz seltenen Sekunden, was ich genau sage.
Hm? Ich soll ja die Formulierung wählen vielleicht. Ja, selbst die laufen oder ergeben sich nicht. Deshalb ist eine bestimmte Form des Sprechens eine Frage der Übung. Also kann ich druckreif sprechen oder nicht? Ist mir nicht in die Wiege gelegt, das zu können. Sondern man kann das üben. Aber dann ist es eben so, gerade wenn man in einem Diskurs ist und man, könnt ihr mal versuchen, in dem Augenblick, in dem ihr sprecht, zu planen, welches Wort ihr im Detail als nächstes äußert, macht einen komplett irre. Also ich versuche das gerade, ich versuche sozusagen jeweils das nächste Wort vorauszuplanen. Und ich glaube, in dem Augenblick, in dem man das versucht, ist man auch von der Sache relativ weit weg.
Ja, und das ist eben das schöne Paradox.
Oder sei der Sprache.
Ja, genau. Und das ist, und ich meine, dann, wenn wir sagen würden, da kann sich jemand besonders klar ausdrücken oder man kann gut mitgehen, ist es meistens, was man jetzt irgendwie Neudeutsch Flow nennen würde. Und das heißt gerade nicht im Besonderen darauf zu achten, wie genau man sich ausdrückt, sondern es sozusagen laufen zu lassen. Es geht auch loslabern, ja. Aber es ist in vielerlei Hinsicht keine unwesentliche Bemerkung, dass unser Sprechen und Denken da, wo es wirklich funktioniert, wo es ineinander greift, sowieso schon von vornherein in einen Raum eingetreten ist, wo wir gar nicht mehr die volle Autorschaft in gewissem Sinne beherrschen. Das meine ich jetzt nicht, dass wir vor allen Dingen nur Themen besprechen, die irgendwie anschlussfähig sind, ja. Man kann natürlich auch fortwährend Monologe über Dinge halten, die niemand interessiert, ja, oder einen selber nicht mal mehr am Schluss, ja, oder man sich nicht mehr daran erinnern kann. Aber wir leben in einem gemeinsamen Raum von Sprachlichkeit. Die Orte, in denen diese Sprachlichkeit entwickelt, sind verschiedene Medien, die in Gebrauch sind. Und dabei, ja, tauchen wir gewissermaßen ein in eine Auseinandersetzung. Und das, was sozusagen dann unseren Stil ausmacht, interessanterweise, ne? Also sowas, also der Stil ist sozusagen der Mensch selbst, ja. Der ergibt sich erst, wenn man, und das glaube ich, diesen Eindruck kann man teilen, wenn man so eine gewisse Gewohnheit gewonnen hat, eben in sich ausdrücken. Man kann dann an der Stimme natürlich, wenn es stimmlich ist, aber man kann es auch am Schreiben, einen bestimmten Duktus gewissermaßen erkennen. Ach, das muss doch von der oder der Person sein, ja. Aber das kommt erst dann zum Tragen, wenn man eine gewisse Selbstverständlichkeit des Laufenlassens erreicht hat. Die Gedanken so niederzuschreiben, wie sie einem kommen. Wohingegen sozusagen ein fixiertes Schreiben, das noch unbeholfen ist, oft an sozusagen Schreibübungen von Erstklässlern erinnert, die erstmal Schemata lernen und reproduzieren müssen, ja, um überhaupt sozusagen dieses gebrauchsmächtig zu werden.
Ja, das ist eine Frage der Übung. Ich meine, das merkt man, wenn wir, wir sind ja beide an Hochschulen, das merkt man, wenn Leute, die eigentlich Abitur haben, also eigentlich schreiben können, dann wieder das neue Format zum Beispiel von Hausarbeiten kennenlernen müssen. Die sind sehr unbeholfen teilweise. Und zwar eben unbeholfen, weil ungeübt. Und dann kommen irgendwie schematische Formulierungen und oder man versucht, im Stil sich anzueignen oder man versucht, einen bestimmten Duktus zu erreichen, sowas wie, was mal wunderbar ist in Hausarbeiten. Die Menschen fragen sich immer schon, also mehr als eine 3 wird's nicht. Weil man sich so dran gewöhnen muss, in einem Kontext zu sein, in dem man präzise Fragen stellt, eine These entwickelt, dafür argumentiert, sich auf bestimmte Autoren und Autorinnen bezieht, die schon dazu gearbeitet haben und nicht Mensch, also den Gestus, den kann man dann später wieder machen, aber sozusagen sich zum Beispiel an die Gestik der Hausarbeit zu gewöhnen, die Gestik der Universität zu gewöhnen, ist eine Frage der Übung. Und manche schaffen es nie. Bis an die Profusamen.
Diese Verteidigung muss man jetzt gnadenlos sagen, das ist halt auch wiederum eine andere Form von Jargon. Ne? Also es wäre jetzt nicht so, als ob das die vollendete Prosa sei, irgendwie so Hausarbeitsdeutsch.
Nee, gar nicht.
Vor allen Dingen, wenn es irgendwie analytische Philosophie ist. Diese Art und Weise, auch das Ideal der Verständlichkeit und Deutlichkeit.
Was auch immer das dann heißt.
Ja, was auch oft bedeutet, okay, schaffe es so zu schreiben, dass später eine KI imstande sein wird, alle Propositionen rauszulesen, ja? Sei nicht unmissverständlich, habe keinen Stil, ja? Würde ich jetzt böserweise sagen an der Stelle. Aber das natürlich ist nur wiederum mein Vorurteil, nur eine Meinung, kein Wissen. Aber trotzdem auch ein weiteres Symptom dafür, dass genau diese Art und Weise des Denkens und des sich nicht von selbst vollzieht, sondern sich im Wechselspiel, im Gebrauch dieser verschiedenen Medien vollzieht und wir dabei halt unterschiedliche Rollen einüben, ja, was eigentlich trivial ist, aber Rollen einüben müssen, was nicht trivial ist, weil wir sonst gar keine Identität hätten.
Und das halt als ergänzend dazu, das ist das, was es so tragisch macht, denn wenn Studis ihre Arbeiten von KI schreiben lassen, weil man sich dadurch, und also das Hauptargument ist dann immer, ja, und andere machen es doch selber, das ist doch ungerecht, wenn einige sozusagen sich helfen lassen, das ist doch irgendwie Cheating und so. Das mag schon sein, aber ich glaube, das eigentlich tragisch daran ist, dass man sich der Übung entledigt, sich durchzuquälen durch diese Prozesse.
Und nicht nur, ich würde ganz klar sagen, nicht nur für Studis, ja? Also so, sondern für alle. Also man kann das als ein wunderbares Tool begreifen, wenn es darum geht, quasi geistlose Schriftstücke aufzusetzen. Ja? Und dann seien wir ehrlich, wunderbar, endlich kümmert sich jemand um den Quatsch. Ja? Und dann muss man das quasi nur noch, und das gibt's, ja. Es gibt sozusagen klare, es gibt sozusagen auch einen Schriftverkehr von, da wird jetzt nicht erwartet, dass man da jetzt die wunderbar unerwartete Wendung plötzlich findet oder da auch mal wieder der besondere Esprit kommt, sondern dass das so einfach stur auf Beamtendeutsch irgendwie einen bestimmten Fall schildert und dafür dann die richtigen Buzzer drückt, ja. Und dafür ist das wunderbar, würde ich sagen, ja. Gleichzeitig besteht aber das Problem an anderer Stelle, dass gerade in diesen Bereichen, deswegen ist es ein gutes Beispiel, das könnte man auch andere nennen, ja, da wo es darum geht, gerade diesen Stil zu finden, ist natürlich alles zerschießt, was überhaupt Stil sein könnte, weil das ein fortwährendes Imitat ist. Dass eben als statistischer Papagei tatsächlich ja nichts macht, als gewisse ja, Schemata reproduzieren mit einer beeindruckenden, soll man sagen, Ausdifferenzierung. Ja? Und trotzdem kann man immer noch erkennen, ob da jetzt sozusagen ein menschlicher Autor war, dahinter war oder nicht. Ich glaube auch weiterhin, aber vielleicht mal ein bisschen schwarz gemalt, ist das dann nur noch irgendwie wirklich ein Autoren vorbehalten, ja? Und damit meinen Schriftstellern oder so, ja? Und vielleicht kann man bestimmte Denkgebiete am Schluss so weit algorithmisieren, ich hoffe nicht, aber vielleicht geht da, dass das nicht mehr notwendig werde. Ich glaube, der Philosophie wird schwer, weil es immer noch genau dieser Zug wäre, des Hinterfragens, des Auseinandernehmens, des sozusagen Querlesens und des Auseinanderpackens, ja?
Gibt es Fragen, Zeit oder?
So, ja, war gerade eine Frage.
Oh, nee, ja. Aber ich hatte gedacht, ihr macht eine Pause und dann können wir Fragen stellen. Und
ich wollte auch keine Frage stellen, ich wollte einen kleinen Kommentar einwandern.
Ja.
Oder einen kleinen Kommentar, aber ich wollte nicht. Die machen eine Aufnahme, halbe Stunde, jetzt ist es 45 Minuten.
Ja,
ich hatte gedacht, ihr sagt uns, wann Interaktion.
Ja, das haben wir jetzt auch gemeint. Also, so, es war nur jetzt drängend, dass man kann so einen Bogen.
Aber okay. Keine Ahnung,
aber ja, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ja.
Brennt es.
Ja, dann machen wir jetzt also, genau, dann kurz die Frage und danach machen wir dann Pause, ja? Dann können sozusagen alle gehen, wie gehen wollen, ja? Genau, ja.
Die Philosophie war die Frage mit der KI gerade und dieses neue Modell der Reasoning-Ebene ist da wirklich ein Cut dran, das ist wirklich absurd. Wo dann nachher die Philosophie, also die Verbindung, die Weite, des Ausholen, der Bogen schlagen und wo man anfangen könnte, Das wird schon nochmal richtig spannend. Also den Moment bist du vielleicht in naher Zukunft nochmal ganz genau anschauen.
Welchen Moment genau?
Die Frage der künstlichen, also der maschinellen Philosophiefähigkeit und so, ne? Bei dem, das wird richtig spannend machen. Wo wir dann vielleicht auch philosophisch da wirklich nochmal ganz anders reingucken können und womöglich nochmal ganz andere Punkte hochkommen. Weil so ein Tiefbuddeln. Und das ist ja gerade dieses Arrangieren von, was haben wir gelernt, was ist das Reproduzierte. Auf der einen Seite, aber natürlich, wie sie ja auch geprägt durch irgendwas Schrift findet statt, die entwickelt sich und sie sind ja Vorbilder und Ideale, woran man einen Stil da irgendwie festmachen könnte oder sowas. Und gerade genau diesen Moment hat, wo da kann ich zu sagen, den und die mit dem und den Stil und denke aber wie die und die und die und frage diese Sachen. Ja, so, da ist so, wo man Fachgebiete auf einmal auch mit einer Riesenliteratur auf eine ganz neue Art und Weise angucken kann. Angucken lassen kann, dessen zur Frage gestellt, die hat eine halbe Stunde zum Reasoning gebraucht und in 45 Seiten mit 30 Seiten Quellen dafür hast du gelesen. Das ist eine Frage und ich brauche dafür zwei Tage, um die Antwort zu lesen.
Ja, damit ist die Frage im Raum, sind wir selber, wenn wir uns jetzt irgendwie als Individuum begreifen mit einem eigenen Stil, nicht einfach nur eine äußerst ausdifferenzierte Sammlung von Imitationen? Ja, das ist ja immer, und das ist die Grundintuition, würde ich sagen, jeder Form von Kognitionswissenschaft, von künstlicher Intelligenzforschung. Das ist quasi die Grundannahme, dass sozusagen die Simulation einfach nur eine Frage der Graduierung ist. Also wie weit man das sozusagen ins Detail treiben kann. Und dann entsteht quasi diese. Oder es ist tatsächlich ein qualitativer Unterschied.
Und es gibt sowas wie Singularität, aber nicht nur die eine der KI, sondern es gibt sozusagen jedem einzelnen Menschen eine Form von Singularität, die sich dann auch, wenn sie sich so weit freigeschrieben hat, im Stil, im Beschreibens oder des Sprechens aus.
Und Daniel Killmann, das, ja. Daniel Killmann hat mal darauf hingewiesen, dass man auch bei Menschen sozusagen über den Tag verteilt sozusagen eher automatisierte Sprechprozesse irgendwie angucken kann, die wirklich mehr aussehen wie eine gut entwickelte KI, nämlich so im Alltag. Und dann sozusagen Momente, in denen was anderes passiert. Also man hat sozusagen Modi des Sprechens oder des Kommunizierens, die sich im Grunde nicht wahnsinnig unterscheiden von Large Language Models, in dem Sinne, dass man halt auch zurückgreift auf Phrasen, dass man merkt, okay, das ist jetzt die Situation, dann sagt man, wie das ist. Und das so. Und dann ist die spannende Frage, gibt es aber Abweichungen davon?
Ja, also selbst so, dann machen wir Pause, ja, würde diese Gedanken noch ewig aufzuschieben. Auch wenn wir jetzt etwa geflügelte Worte benutzen, ja, also wirkliche Sprachformeln, ist es immer noch die Frage der Urteilskraft, wann ich sie in welcher Situation mit welcher Betonung einsetze, die teilweise entscheidend sein kann für das tatsächliche Verständnis. Ja? Eigentlich würde man sagen, ja, das wäre ja so ein Paradefall, wo sich genau das erfüllt, dass wir eigentlich selber nur wie ein Algorithmus funktionieren, der halt eine Tiefengrammatik hat oder was weiß ich, ja. Die sich da, aber genau daran kann man es umgekehrt ändern. Das ist das größte Problem von künstlicher Intelligenz, situative Intelligenz zu entwickeln. Und das heißt auf sozusagen mit Blick auf menschliche Vermögensökonomie, Urteilskraft, ja, subsumieren, Regeln unter Einzelfall. Ja. Wann ist sozusagen etwas gegeben, das sozusagen, dass der Algorithmus weiß, jetzt muss ich gewissermaßen das ausgeben oder das ausgeben. Ja. Und das tun wir in jeder Sekunde intuitiv für unsere Belange. Ja,
ja, lieber Kohärent.
Ja. Und darin besteht dann aber umgekehrt, und das ist eben auch nochmal der Witz. Also, dass genau darin auch mit den leichten Verschiebungen, die wir als diese leichte Verschiebung registrieren, wir Humor beweisen. Was nochmal, sagen wir mal, eine Art und Weise, und das ist halt das Schwierigste, ne? Guten Humor, und wie jeder weiß, der eine Sprache erlernt, das ist mehr oder weniger die Krönung, Humor zu entwickeln in der Nicht-Muttersprache. Ja? Das ist sozusagen die höchste Herausforderung, weil da genau dieses Spiel von Regelbrechen und Erfüllen nochmal quasi regelkonform und gleichzeitig gebrochen erfüllt wird. Ja? Das ist sozusagen, und naja, ich glaube,
Vor dem Hintergrund muss man sich auch die Frage stellen, und damit können wir vielleicht in die Pause gehen, wie schlimm wäre das eigentlich, wenn wir KIs hätten, die Humor oder die etwas zeigen, was nicht mehr von gutem Humor zu unterscheiden ist, oder auch KIs hätten, die sich nicht mehr unterscheiden lassen, also die sich vielleicht unterscheiden, aber die sich nicht mehr unterscheiden lassen von uns, und sowas wie philosophische Intelligenz. Also nehmen wir an, ich baue einen Bot, Sokrates, und der antwortet dann im Stil von Sokrates, sodass wir dann im Grunde die Fantasie haben könnten, na, ich gebe so eine Anfangsfrage oder Anfangssituation wie in einem Platon-Dialog und dann spuckt die mir den Platon-Dialog aus und dann kann ich anfangen, eben auch moderne Fragen zu stellen, irgendwie sowas wie, ja, wie ist es denn mit der KI? Und dann kriege ich sozusagen auf platonischem Niveau so, kann man auch sagen, ja, und dann? Also gut, dann sind wir dann arbeitslos. Naja, dann ist es halt noch jemand, der was dazu sagt. Also man könnte auch sagen, es ist, ja, ist halt dann noch, sind dann noch mehr Stimmen. Solange man die Miete weiter bezahlen kann.
Da geht's einem teuer. Nee, das brauchen wir eine Pause.
Genau, also brauchen wir.
Arnold.